Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Willkommen zur Kultur vom Tage, die uns natürlich erstmal wieder ins Stadion bringt, um zu verstehen, was da heute eigentlich für ein Eröffnungsspiel der Europameisterschaft stattfand.
Alles auf Höhe der Mittellinie, Toni Kroos dann, die 8 auf dem Rücken und wieder verlagert er das Spiel schön raus auf den rechten Flügel. Perfekt getimt für Kimmich, der hat Platz, könnte jetzt mal flanken, zieht in die Mitte, Flachpass abgelegt, der Schuss und der Tor! 1:0 Deutschland!
Tja, dabei blieb es nicht. 5:1 am Ende. Also, vielleicht nehmen wir noch ein zweites Tor. Es gibt ja so einige.
Jetzt zum Beispiel die nächste Chance mit Havertz zurückgelegt. Musiala, Schuss, Tor!
Also ein paar haben wir noch. Und die hören wir auch alle, weil sie so schön waren. Und ein bisschen über Schalke 04 müssen wir aber auch noch reden. Außerdem gehen wir ins Theater, das sich auf seine Weise um den Fußball kümmert. Dann rufen wir beim Deutschen Bühnenverein an. Ja, wo man sich gerade Gedanken darüber macht, wie das Theater die Demokratie retten kann. Und wir entdecken Henri Cartier-Bresson. Ganz neu hier heute Nacht. Bei Fazit der Kultur vom Tag. So, 5:1, also gegen Schottland im Eröffnungsspiel. Alle 6 Tore von Deutschen, muss man leider sagen. Ein Eigentor war eben auch dabei. Und da die Tore alle so schön waren, wollen wir das dritte hören?
Das ist die Frage. 2, die auf der Insel in der Premier League ihr Geld verdienen. Kurze Trippelschritte. Angelaufen, gezögert, links. Tor! 3:0! Wir wären schon dafür, dass unser Tipp in Erfüllung geht. Wir wären für ein weiteres Tor. Schauen wir mal, was Musiala macht. Wir sind schon aufgeregt. Er fängt an aufzuziehen, spielt Günther an den Ball. Perfekt in den Fuß!
Aus Liverpool bringt den an die Strafraumkante. Der läuft durch auf den zweiten Posten. Achtung, Tor! Die Schotten treffen 4:1.
Das war leider das Eigentor, aber auch von einem Deutschen geschossen.
Oder an der linken Eckfahne dann über Sané. Vertikal in den Strafraum gespielt. Vielleicht die Schusschance für Emre Can. Tor! Na bitte! Da ist er!
Da blieb es also dabei. 5:1. Deutschland gegen Schottland beim Eröffnungsspiel dieser Fußball-EM. Darüber wollen wir reden unter anderem mit dem Künstler Peter Piller, der im Kunstmuseum in Gelsenkirchen eine Ausstellung zeigt, die den Fußball feiert. Schönen guten Abend, Herr Piller.
Guten Abend, Herr Balzer.
Wie haben Sie es gesehen, dieses Spiel?
Zu Hause auf dem Sofa.
Alleine? Nein.
Nee, mit einem Freund.
Na, wenigstens. Und wie war die Stimmung?
Ja. Gut, also wir haben über verschiedene Dinge geredet, wenig über Fußball, es lief so eher so nebenher.
Ach so, weil Sie schon nach dem dritten Tor dachten, okay, die Sache ist durch?
Weil wir eigentlich nach dem zweiten schon, also mein Freund interessiert sich jetzt auch nicht so stark für Fußball und wir haben nach dem zweiten beide geahnt, dass es so weitergeht, ja.
Und haben Sie dann einfach ein Bierchen aufgemacht?
Ja, wir haben trotzdem genossen, das zu sehen, ja, auf jeden Fall.
Worauf achten Sie eigentlich bei einem Fußballspiel?
Ach, ich achte auf die Dinge, die auf die andere auch achten. Also wie so ein Spiel sich entwickelt. Das ist ja getragen auch manchmal von einer Kette von Zufällen. Ich gucke einfach, ich denke darüber nach, was passieren könnte und beobachte, was dann wirklich passiert. Ich glaube, ich gucke das so wie jeder andere auch.
Ja, war es ja ein schönes Spiel, dennoch, obwohl Sie jetzt nur so Teile wirklich richtig wahrgenommen haben, nach dem zweiten Tor schon ein bisschen innerlich abgeschaltet haben. War es gut anzuschauen?
Ja, also schöne Spiele sind, finde ich, eher Spiele, die knapper ausgehen oder wo man das Gefühl hat, zwei Mannschaften sind gleichwertig oder die sind nicht die,
das war
die
so früh nicht so, ne?
Sind. Nee, nicht ganz so. Also vielleicht wären die Schotten in der Lage gewesen, genauso gut zu spielen wie die Deutschen, aber ich glaube, nach dem 2:0 war auch da so ziemlich, also allerspätestens nach der roten Karte war die Luft raus.
Dann gab es einen Elfmeter gegen die Schotten.
Ja.
Und dann dieses Eigentor von Antonio Rüdiger. Das muss so schlimm sein für einen Profifußballer, ein Eigentor zu schießen. Ich möchte nicht in seine Hand stecken.
Ja, das ist sicher schlimm. Das glaube ich auch. Obwohl er das wahrscheinlich bei dem Spielstand jetzt auch schnell vergessen hat.
Ja, 5:1.
Vermute ich mal.
Das ist ein guter Start. Ja, also werden Sie diese Fußball-EM weiter ausführlich verfolgen oder machen Sie davon abhängig, wie weit die Deutschen kommen?
Wie weit die Deutschen kommen, spielt überhaupt keine Rolle für mich eigentlich. Also ich werde die sicher weiter verfolgen, aber jetzt nicht unbedingt nur die deutschen Spiele. Also ist ja zum Beispiel ganz interessant, wie die Österreicher spielen werden, die ja von vielen als Geheimfavorit angesehen werden. Und ich sehe auch gerne Spiele mit Frankreich, Spanien, England. Also, aber ich freue mich natürlich auch, wenn die deutsche Mannschaft weit kommt. Aber also mir ist das schon, also ich bin da jetzt nicht so emotional, was deutsche Mannschaften angeht.
Hm. Sie haben jetzt mit einer Ausstellung gestaltet im Kunstmuseum Gelsenkirchen, mit dem Schalke-Museum zusammengebracht, mit verschiedenen Objekten. Also Schalke 04 ist ja nun wirklich, ich sag mal, wie soll man sagen, ein sehr emotionaler Verein. Es gibt ja so ein paar Fußballvereine, die wirklich viele, viele Emotionen auf sich ziehen. Er gehört ganz sicher dazu. Leider zweitklassig schon jetzt. Diese Mannschaft, die ja lange in der ersten Liga gespielt hat, 120 Jahre alter Verein, legendär als Kumpel- und Malocher-Club, voller Triumphe und Tragödien. Was ist das für eine Ausstellung, die Sie da gemacht haben?
Ja, also den Charakter des Vereins haben Sie ganz gut beschrieben, finde ich. So habe ich ihn auch kennengelernt jetzt in der Recherche zu der Ausstellung. Und das kam zu der Ausstellung, weil das Museum, das die Geschichte des Vereins zeigt und sich im Stadion befindet, also in der Arena auf Schalke, das schließt während der Europameisterschaft. Und da kam eben die Idee auf, dass Exponate aus dem Schalke-Museum im Kunstmuseum gezeigt werden. Und ich wurde eben angefragt, ob ich diesen Transfer der Objekte von einem Museum ins andere und von einem Kontext in den anderen übernehmen kann.
Wie haben Sie diesen Transfer gemacht? Wie kriegt man das hin?
Ja, also ich bin dann hingefahren und muss natürlich erstmal wissen, ob ich das überhaupt machen will. Und bin dann durchs Museum gegangen und habe gesehen, dass es da einzelne Exponate gibt, die sehr besonders sind.
Im Schalke-Museum,
meinen Sie? Ja, im Schalke-Museum. Mhm. Und ich habe gedacht, manche Dinge wirken in dem Kontext von Kunst oder in einer anderen Umgebung vielleicht auch völlig anders als dort im Schalke-Museum. Und habe dann eben eine Auswahl getroffen, und weil ich eben nicht nur Exponate aus dem Schalke-Museum im Kunstmuseum zeigen wollte, weil mir das zu wenig Material war und auch ein bisschen zu einseitig war, habe ich von Anfang an gesagt, ich will auch was ergänzen dürfen, was ich anderswo finde, was ich selber fotografiere in der Stadt. Also ich habe dann angefangen, mich mehr mit der Geschichte des Vereins zu beschäftigen, bin rumgefahren in Gelsenkirchen und habe die Orte, die für Fußball relevant sind, also die alten Stadien aufgesucht oder die Fanmeile, die es da gibt. Das gibt es auch, glaube ich, nicht in vielen deutschen Städten, dass es so eine Straße gibt, wo ein Fanclub neben dem anderen aufgereiht ist und die ganzen Fußballfan-Kneipen nebeneinander sind. Das heißt Schalker Meile, da war ich eine Weile. Es gibt einen Friedhof, einen Schalke-Friedhof und naja, eine ganze Reihe Orte, die eben relevant sind für den Verein.
Da, wo man nur als Schalke-Fan draufkommt, auf den Friedhof, oder?
Ja, also das ist kein offizieller Vereinsfriedhof, aber da liegen Schalke-Fans begraben und das ist so ein, das ist auch in einem Fußballfeld nachempfunden, die ganze Anlage. Da stehen auch Tore. Mhm. Also das ist ein ziemlich kurioser Ort auch, ja.
Dann sehe ich, ja, gut, hier, also ich hab mich halt, ja, ja, dann sehe ich hier eine, also man kann sich ja im Netz das ein bisschen anschauen, eine Fantrommel mit so einem abgetrommelten, ja, Gazprom-Logo. Also diesem, ja, russischen Energiestaatskonzern, der ja Schalke, ja, bis zum Krieg gegen die Ukraine gesponsert hat. Wie weit, ja, wird da das zum Beispiel?
Entschuldigung, da muss ich, ja, kurz korrigieren. Also nicht mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs endete die Operation, sondern bereits früher. Also das war nicht so, dass Gazprom war schon früher nicht mehr Hauptsponsor bei Schalke.
Aber spätestens dann hatte man sich komplett getrennt, ne, zu diesem Zeitpunkt.
Ja, ja, sicher. Mhm. Da hatte man sich komplett getrennt. Ja, und auf der Trommel ist eben das Logo von Gazprom durch das viele Trommeln quasi herausgeprügelt. Das sieht ganz gut aus.
Mhm. Dann sehe ich hier auch Fotos von Männern mit nackten Oberkörpern, die sichtbar keine Profifußballer sind.
Das sind Profifußballer. Und zwar ist das die Mannschaft von 1994. Und das ist auch so einer der Funde, die ich gemacht habe.
Da haben sich die Oberkörper schon ein bisschen verändert.
Ja, ganz genau. Also wenn man sich das so aufmerksam anschaut, wie sie das gerade getan hat, dann merkt man, was sich verändert hat in den letzten 30 Jahren in dem Sport. Also das war eine erfolgreiche Bundesligamannschaft und das sind noch so richtig menschliche Körper. Während die heutigen Fußballer einfach viel, viel trainierter sind, viel, viel athletischer. Und die Fotos aufgenommen hat einer der damaligen Profis, der Yves Eigenrauch. Also der hat alle seine Mannschaftskollegen und den Trainer und die Masseure und so unter der Dusche porträtiert mit nacktem Oberkörper. Und ich fand das eine interessante Porträtreihe und die existierte eben im Schalke-Museum, aber im Depot, die ist nicht Bestand, die wird da normalerweise nicht gezeigt. Und ich habe davon erfahren, dass es diese Fotos gibt und konnte die dann sehen und mit dem Einverständnis von Yves Eigenrauch sind die jetzt da in meiner Schalke-Ausstellung zu sehen.
Ich sehe auch ungesunde Dinge wie eine angebrochene Zigarre.
Das sind die Zigarren von Rudi Assauer, die Original-Zigarren. Ja, und die sind sogar personalisiert. Da gibt es eine Banderole, da steht sein Name drauf. Und die sind aber so, wie Sie in dem Aschenbecher sehen, in der Vitrine genauso, kann man die auch im Schalke-Museum sehen. Also da gibt es so einige kuriose Stücke, die Zigarren von Assauer, das Glückssakko von Assauer und die Brille von Charlie Neumann und solche Dinge. Also oder auch das Meistertrikot aus dem Jahr, wo sie fast Meister geworden werden, 2001. Da gab es schon ein Trikot und dann sind sie doch nicht Meister geworden. Und dieses Trikot ist da auch zu sehen. Und viele andere schöne Dinge.
Ja, also Manager
Aber
von Schalke 04. Ich überlege gerade,
ja.
weil er war so eine Ikone, was er eigentlich wirklich war. Manager am Ende, aber vielleicht auch so eine
Manager war,
Art
ja.
Gott von Schalke 04.
Ja, der war ja auch vorher Spieler gewesen bei Dortmund und bei Schalke, glaube ich auch. Ja, also das kommt da einiges zusammen. Aber also wenn man jetzt das Schalker Museum betritt, normalerweise in der Arena, dann.
Jetzt ist uns leider abhanden gekommen. Aber wir haben schon sehr viel gehört von dem, was Peter Piller dort im Kunstmuseum in Gelsenkirchen ja an Verbindungen hergestellt hat, auch zwischen diesem Kunstkontext und dem Schalke-Museum. Jetzt also ist es eröffnet worden, auch zu Beginn dieser Europameisterschaft. Leider können wir uns nicht mehr vernünftig von ihm verabschieden, weil uns die Telefonleitung abgebrochen ist. Aber trotzdem viele Grüße und vielen Dank für dieses Gespräch. Und ja, die einen eröffnen die Europameisterschaft, die anderen denken schon an das Ende. Im Berliner Gorki-Theater gab es heute rechtzeitig fertig zum Spiel übrigens. Also es wurde so terminiert, dass dieser Theaterabend dann vor Beginn des Eröffnungsspiels auch zu Ende war. Eine bemerkenswerte Uraufführung, die sich dem Fußball widmet, mit dem Titel Endgame. Übrigens offizieller Teil auch des Kulturprogramms der EM. Ein Abend von Juri Sternburg, der übrigens auch an der Erfolgsserie Die Zweifel ist mitgeschrieben hat. Und ja, da gab es an diesem Abend durchaus auch Musik wie diese zum Beispiel hier. Tobi Müller war an diesem Abend, oh, das klingt schon heftig schräg und nach einem fast schon düsteren Blick auf den Fußball. Guten Abend erstmal.
Hallo, guten Abend.
Was wird da erzählt bei Endgame?
Naja, es wird ein sehr düsterer Blick erzählt auf das Fußballspiel. Endgame ist ja eigentlich auch ein Titel von Samuel Beckett, das Endspiel, wie es heißt. Und ja, am Systemfußball, ne? Das ist natürlich marode, sexistisch, korrupt, rassistisch sowieso. Für alle, die dies noch nicht gewusst haben, wird das an dem Abend noch einmal erzählt. Aber
völlig neue Erkenntnisse.
Völlig neue Erkenntnisse, ja. Das Theater tut ja manchmal so, als würde es irgendwie Dinge recherchieren, die aber allerdings auch schon von 10 anderen recherchiert worden sind. Vielleicht lesen Sie keine Systempresse mehr. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Aber es gibt tatsächlich super Spielerinnen. Das ist so ein offensivstes Mittelfeld, fast so ein bisschen wie Musiala und Wirtz zusammen. Sie heißen aber heute Abend Aysina Ergün und Vidina Popov. Als Figuren heißen sie Toni und Toni. Und das ist eine Geschichte, die so echt auch schräg ist. Das beginnt in Marseille, wo die beiden Kellnerinnen sind und eigentlich das künstlerische Team bedienen, die da aus den Fressen und teuren Shampoos trinken und so weiter. Und das wird am Anfang erzählt, wir wollten ein kritisches Projekt machen, wo wir all das anprangern wollten, was die UEFA eben schlecht macht, was ich schon am Anfang erwähnt habe. Und die haben uns das Projekt bewilligt. Die kaufen die Kritik ein. Auch das hat sie offenbar sehr erstaunt. Das ist eine gewisse Selbstironie, dass die Männer das da verprassen. Und da gibt es so einen Einspieler, wo die eine Schauspielerin sich dann darüber dann so ein bisschen lustig macht, dass die Männer jetzt wieder alles Geld verprassen und sie müssen hier arbeiten. Da hören wir mal kurz
drei
rein.
Drei Fußballmänner, die zusammensitzen und witzige Anekdoten über andere Fußballmänner erzählen. Denen gehört halt die Welt, da kann man nichts machen und genauso benehmen die sich auch und das ist so witzig. Und dabei Austern essen und Champagner schlürfen, richtig witzig und irgendwie auch so krass subversiv, weil es ja auch irgendwie doch Kunst ist.
Ja, das ist eine gewisse Selbstironie, die sich doch auch immer wieder durch diese gut 75 Minuten zieht, also ein bisschen weniger als ein Fußballspiel. Toni und Toni werden am Schluss quasi noch im Zentrum einer Kontroverse stehen, wo dann die gesamte UEFA-Riege verhaftet wird, während dieses Endspiels quasi wie die FIFA in Zürich. Sie erinnern sich vielleicht, dass da die Riege im Nobel Hotel verhaftet wurde.
Ich liebe diese Art von Spannung, ehrlich gesagt.
Genau, das wird dann nicht so wirklich hingeführt, warum das so ist, aber das ist dann wirklich das Endgame quasi.
Ja, und wird dann die Spannung gehalten über den Abend?
Ja, der Krimi, die Krimi-Dramaturgie, die eigentlich auch in den Einführungstexten groß geschrieben wird, wird sehr schnell beiseite gelegt. Das sind dann eher so Assoziationen eigentlich, die einem oder die dem Gorki zumindest einfallen zum Fußball. Also das sind dann oft mal pauschal 60.000 besoffene, fleischfressende Männer in einem Stadion, 22 Täter und Täterschützer sind auf dem Feld. Fußballväter machen das eigentlich nur, um von ihrem eigenen Unglück abzulenken und so weiter. Das ist dann doch sehr aktivistisch, möchte ich das gar nicht mehr nennen. Das ist einfach wahnsinnig einseitig. Also über die FIFA kann man ja sagen, Entschuldigung, die UEFA, das ist ein Problem, dass sie mal über die FIFA reden und mal über die UEFA, was man möchte. Und dann werden auch so die Gassenhauer der berühmten Fouls, die dann mit dem Kopfkick gegen Matarazzo 2006 im Endspiel gegen Italien, wird dann gesagt, das sei eine Rebellion, er hätte sich da quasi gewehrt, auch gegen Rassismus, der ihm erfahren sei. Genau dasselbe mit Boateng gegen Ballack 2010, wo er ihn aus dem Spiel genommen hat. Das geht ja dann sehr auseinander. Also die Fußballgeschichtsschreibung sagt einmal, ja, es war Absicht. Andere sagen, nein, das war einfach ein Foul und das ist nicht unbedingt passiert. In Gorki weiß man sehr genau, warum das so war. Also das sind dann die Guten, die das richtig gemacht haben. Aber was dann wirklich schon fast ein bisschen lächerlich ist eigentlich im Blick auf Fußball, finde ich, wird tatsächlich spielerisch immer wieder aufgehoben, weil es ist einfach witzig, wie die miteinander, diese Toni und Toni ist ja eine Figur, eigentlich auch streiten, auch über ihre Väter und Brüder etwas erzählen, wo es ein bisschen persönlicher wird. Da wird quasi diese Dramaturgie aufgebrochen und man hält sich dann doch erstaunlich gut.
Ja, und dann gibt es da ja auch noch irgendwie, wird zumindest angekündigt, ein Chor von Amateurfußballerinnen und Fußballern. Mhm.
Ja, das sind guten Dutzend, glaube ich, noch ein paar mehr, ganz unterschiedlichen Alters. Ja. Die kommen so 3-4 Mal kommen die auf die Bühne. Das sind Männer, Frauen, diverse und so weiter, die in Berliner Vereinen spielen, von irgendwie 10 Jahre bis 56, glaube ich. Und die sind dann auch sehr aktivistisch am Anfang, so fuck UEFA, fuck modern football und so. Da sind sie natürlich alle dagegen, mit gutem Recht. Es gibt gute Gründe. Und am Schluss, das ist dann interessant, dann wird es wirklich ein Chor, der ganz chorisch spricht im Theater. Und ich habe mir lange überlegt, woher kenne ich diesen Text? Was ist das für ein Text? Weil da wird dann quasi zur Solidarität aufgerufen. Wir müssen diese Diktatoren überwinden und so weiter. Das ist tatsächlich Charlie Chaplin aus dem großen Diktator, die Rede an die Menschheit. Ne? Also die bösen Männer werden überwunden werden. Das ist kein Weg zu lang, um da Frieden zu stiften. Das ist natürlich doch eine sehr gewagte Analogie, weil Charlie Chaplin spricht dann natürlich über den Nationalsozialismus und Hitler. Da die UEFA einzureihen, werde ich jetzt eher so ein bisschen gewagt, aber es ist zumindest rein theatral ein guter Moment, weil die dann auch mal was zu tun haben. Ne? Also die singen dann wirklich, singen, sprechen. Einen Chor, der auch ziemlich gut ist tatsächlich, für so 12, 13 Laien kriegen die nochmal ein bisschen was zu tun. Sonst sind sie eher so ein bisschen Staffage in dem Stück.
Also unterm Strich ein Abend, der sich lohnt, den man auch mal zwischen den Spielen der EM sich anschauen kann.
Ja, nicht, wenn man was über Fußball erfahren will, glaube ich, weil das, wenn man sich für Fußball interessiert, weiß man, kennt man die Geschichten über die UEFA, man kann da auch zum großen Teil nur nicken, was dann so pauschal über die Fans und über alle, die im Stadion sind, da frage ich mich dann so ein bisschen, wann die Leute zum letzten Mal im Stadion waren oder ob sie sich wirklich für Fußball interessieren, das hat dann schon fast etwas Klassistisches, finde ich, ne? Also, dass man sich dann...
Was du ablassen bist, vielleicht?
Naja, im Kulturbetrieb auch nicht ganz so selten, ne? Dass man sich dann abgrenzt von all den Leuten, die ein bisschen anders ticken als man selbst. Aber das hat mich sehr gestört an dem Abend, muss ich sagen. Ich habe mich aber trotzdem immer wieder blendend unterhalten dabei.
Endgame am Gorki-Theater in Berlin, also von Juri Sternburg für uns gesehen, von Tobi Müller. Herzlichen Dank. Und wir bleiben einfach noch beim Theater und gehen dahin, wo sich die Chefetagen gerade versammeln, nämlich die Intendantinnen und Intendanten und wer noch so alles die Stadt- und Staatstheater hierzulande vertritt. Und zwar bei der Jahreshauptversammlung der größten Arbeitgeber- und Lobbyorganisation der Deutschen Theater, nämlich dem Bühnenverein. Heute wurde da auch ein wichtiger politischer Preis vergeben, gleich mehr dazu. Aber erstmal Katrin Mädler, Intendantin am Theater Oberhausen und im Vorstand des Bühnenvereins. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist die Stimmung da bei Ihnen, bei der Jahreshauptversammlung des Bühnenvereins?
Also die Stimmung ist sehr angeregt, natürlich durch die politische Situation auch sehr besorgt. Das kann man nicht verhehlen, aber tatsächlich war es, glaube ich, ein sehr lebendiger, manchmal sicher auch kontroverser, aber sehr, sehr zugewandter Austausch, schon insbesondere auch über die Frage, wie wir uns als Theater im Politischen begreifen und was wir schon auch mit unserer Kunst, mit unseren Häusern beitragen können zu einem Bewusstsein von der Schönheit der Demokratie.
So muss man das sagen. Ist ja eine hehre Aufgabe, die Sie sich da gestellt haben als Theater in Deutschland, oder? Ist man da nicht fast ein bisschen überfordert? Sie sollen ja vor allem Kunst machen.
Ja, aber wir haben viel darüber gesprochen, dass wir natürlich alle im Grunde daran glauben, dass Theaterkunst immer auch politisch ist, einfach indem Theater auf der Bühne eigentlich einen Raum eröffnet, der ja zunächst mal Zweifel zulässt, der Ambivalenzen zulässt, der unterschiedlichste Positionen erstmal hinstellt, unbewertet, der Fragen zulässt und darin wirklich eigentlich Empathie hoffentlich kreiert, der eine Offenheit kreiert, der die Möglichkeit dem Publikum gibt, sich in Beziehung zu setzen zu verschiedenen Positionen. Und eine Inszenierung ist ja aus meiner Sicht immer auch erstmal Gestaltung und ist erstmal Mut, auch eine Vision für eine Zukunft zu entwerfen und eine Geschichte eben auch mit einer Ungewissheit und mit einem Nichtwissen zu erzählen. Und ich glaube, all das ist im Kern zutiefst demokratisch, ist zutiefst politisch. Und wir haben uns jetzt eben bei der Tagung schon viel damit auseinandergesetzt, was heißt es nun in diesen dramatischen Zeiten, in diesem dramatischen Zeitmoment, was bedeutet es da, Theater zu machen, was bedeutet es, sich politisch zu positionieren, genau die Frage, die Sie stellen, machen wir das nur mit uns, oder was heißt nur, das ist ja sehr viel, mit unserer Kunst, mit den gesellschaftspolitischen Inhalten, die wir da verhandeln, oder müssen wir uns vielleicht auch darüber hinaus positionieren.
Ja, das ist eben die Frage. Ne? Wofür stehen Sie zum Beispiel? Also wir erleben das ja im Grunde genommen schon bei verschiedenen politischen Themen. Ne? Das ging ja eigentlich schon in der Flüchtlingskrise los, später bei Corona, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg. Also es gibt immer wieder Anlässe, Momente oder eben auch natürlich die politischen Verwerfungen, die großen Erfolge der Populisten, wo Theater nach draußen gehen mit klaren politischen Botschaften, wo Plakate aufgehängt werden für die Demokratie, für Vielfalt und anderes mehr. Es gibt Initiativen, es gibt Demonstrationen, es gibt Theater für die Demokratie.de, dieses Portal, wo eben vieles auch gebündelt wird, wo Sie da auch mit aktiv sind.
Genau.
Stehen Sie für jemand als Intendantin des Theaters Oberhausen genau für diese Strategie, rauszugehen, sozusagen die Kunst in dem Moment auch hinter sich zu lassen?
Also ich glaube zunächst mal wirklich zutiefst, was ich gerade beschrieben habe, an die demokratische Kraft der Theaterkunst selbst. Und natürlich habe ich als Theatermacherin, sozusagen als Leiterin eines Hauses, natürlich habe ich wie jeder hier unter uns natürlich auch nochmal eine dezidiert politische Haltung persönlich. Und ich glaube aber, was ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, worüber wir auch viel gesprochen haben, dass zurzeit es ja wirklich mehr darum gehen muss, wie hören wir einander wieder zu, sozusagen jenseits von Statements? Wie schaffen wir es wirklich, in einen Austausch über Positionen zu kommen? Und das ist so ein Thema, da geht es ja darum, wie schaffen wir es mit unserem Publikum, wie schaffen wir es mit den Menschen in der Kommune, in der wir agieren, wirklich eine Beziehung aufzubauen, wie schaffen wir es wirklich,
wie bekommt man die,
zu schaffen?
Ja.
Ja,
wie wieder zurück, die vielleicht schon womöglich für die Demokratie verloren sein könnten, für das Theater sowieso, bekommt man die irgendwie zurück mit solchen Plakaten, mit solchen Aktionen?
Na, ich glaube, wir bekommen sie mit unserer Kunst zurück und wir bekommen sie damit zurück, dass wir wirklich daran arbeiten, dass die Theater offene Räume für eine Stadtgesellschaft bleiben. Und das kann, glaube ich, über eine Vernetzung mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft geschehen. Das muss aber auch dadurch geschehen, dass wir alle sehr streng und radikal auch darüber nachdenken, welche Theater wir in der Zukunft sein wollen, welche Formate der künstlerischen Arbeit wir erfinden können, die tatsächlich Austausch und Begegnung ermöglichen, wie wir es schaffen, unsere Institutionen eben wirklich zu diversifizieren. So, ne? Also wer arbeitet bei uns, wer erzählt die Geschichten, wie schaffen wir es, Geschichten anders zu erzählen, neu zu erzählen, die Perspektiven derer auch auf die Bühne zu bringen, die vielleicht nicht gehört sind. Ne? Das geht in alle Richtungen. Und ich glaube, es ist wirklich unsere vornehmste Aufgabe, eben erstmal auf der Bühne keine Denkverbote, keine Erfindungsverbote, keine Polarisierung zu schaffen. Und trotzdem kann es natürlich, und da ist ja auch die Vielfalt der Theater, also wenn man heute in den Raum guckt, da sind ja so unglaublich verschiedene Theater in ganz unterschiedlichen Kommunen mit ganz unterschiedlichen politischen Situationen zusammen. Und da muss dann, glaube ich, jedes Theater für sich, jeder Theaterleiter, jede Theaterleiterin für sich nochmal entscheiden, was vor Ort dann das richtige Agieren ist. Und dazu kann natürlich schon auch mal gehören, dass man ganz klar eine Haltung bezieht. Und also meine persönliche Haltung wäre immer zu sagen, Theater steht natürlich für eine offene Gesellschaft, Theater steht für Humanismus, Theater steht immer auch für das Harte, das, was niedergebügelt wird. Theater ist hoffentlich ein warmer Ort und das wäre erstmal meine politische Haltung.
Ja, vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter anhand dieses Otto-Kasten-Preises, der heute Abend verliehen wurde an junge Theatermacher, Macherinnen, die sich, so wird es hier offiziell nochmal betitelt, auf innovative Weise oder in besonderen Formaten mit Erinnerungskultur beschäftigen oder sich mit ihrer Theaterarbeit für politische Bildung engagieren. So ist dieser Preis ausgeschrieben. Er ist heute verliehen worden. An wen?
Ja, das ist schön, dass Sie darauf nochmal zu sprechen kommen, denn es war gerade wirklich eine sehr ergreifende Preisverleihung, muss man sagen, und eine Preisverleihung, die wirklich sehr toll gezeigt hat, dass Erinnerungskultur in künstlerischen Formaten, dass sozusagen die Arbeit mit Menschen, die Gewalterfahrungen in dem Fall gemacht haben, die eine Vielfalt an Perspektiven ins Theater einbringen, dass das wirklich unglaublich zukunftsermutigend ist. Und den Preis haben bekommen zum einen Jewgen Bondarski, ist ein ukrainischstämmiger Theatermacher, Erinnerungsarbeiter, so wurde er heute genannt, der dokumentarisch-soziale Projekte macht, partizipative Projekte macht, viel mit Jugendlichen und jetzt zuletzt eben an den Kammerspielen einen Abend mit ukrainischen Geflüchteten gemacht hat.
An und, welchen Kammerspielen?
Den Münchner Kammerspielen, genau, ja. Genau, und dann hat ihn als eben ein Theatervermittler, ne, und Regisseur, dann hat ihn noch Aysche Güvendelin bekommen, eine Regisseurin, die auch eben ganz spezifischen Fokus nochmal auf Erinnerungskultur hat, einen sehr sensiblen Fokus, die arbeitet oder hat viele Arbeiten jetzt gemacht, in denen sie sich auseinandersetzt mit Menschen, die Angehörige durch rassistische Morde, rassistische Taten verloren haben und sie erzählt die Geschichten der Opfer eben dieser Taten und versucht sozusagen da ein Erinnern, ein dauerhaftes Erinnern zu schaffen in einer ganz sensiblen Auseinandersetzung mit den Hinterbliebenen. So. Und wie gesagt, also das waren ganz, ganz tolle Beispiele, auch wieder eben, dass Geschichten anders erzählt werden können und müssen und eben auch, dass das Theater als ein offener Raum, in dem diese Geschichten geholt werden und in denen dann im Fall von Herrn Bondarski auch tatsächlich die Menschen, die betroffenen Menschen eine Stimme bekommen, dass das eben, glaube ich, genau das ist, was wir gerade brauchen, ein Zuhören, ein Austausch. Und Herr Bondarski hat eben berichtet auch von einem Projekt, in dem er tatsächlich jetzt RussInnen und UkrainerInnen in einem Projekt versammelt hat. Also eine, ja, wirklich eine unglaubliche Verbindungsarbeit.
Gerade heutzutage ein seltener Versuch, da Brücken zu bauen.
Ja.
Im Angesicht dieses Krieges gegen die Ukraine. Katrin Mädler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, wünsche noch eine erfolgreiche Jahreshauptversammlung des Bühnenvereins. Es geht Samstag noch weiter.
Genau.
Erwarten Sie noch große Highlights?
Ja, morgen geht es tatsächlich auch nochmal sozusagen um die Frage von Presse und Demokratie und Theater und Kunst. Da gibt es nochmal eine große Diskussionsrunde dazu. Das wird sicher, glaube ich, auch nochmal interessant werden im Hinblick auf die Verbindung auch mit der Öffentlichkeit und dem Publikum.
Also die kritische Öffentlichkeit, die Medienöffentlichkeit, werden da Fragen gestellt?
Ja, genau. Mhm. Also es hängt sich die Debatte morgen auf, schon auch nochmal an der Korrektivrecherche, die ja tatsächlich ja für das momentane politische Bewusstsein auch an den Theatern nochmal auch so ein zentraler Impuls war und genau für diese Fragen, die Sie vorhin gestellt haben, wie positionieren wir uns politisch in den Häusern und welche Verbindungen gehen wir da vielleicht nochmal mit anderen Akteuren in der Öffentlichkeit ein.
Dann wünsche ich viel Erfolg noch. Bei diesem Jahrestreffen des Deutschen Bühnenvereins mit Katrin Mädler, Intendantin des Theaters Oberhausen und im Vorstand des Bühnenvereins. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kurz nach ihrem Tod ist François Hardy bei den Streaming-Charts bei Spotify vorn. Ihre größten Hits Tous les garçons et les filles, Comment te dire adieu und Le temps de l'amour kletterten in Schweden, Italien und den Niederlanden auf die ersten drei Plätze der meistgehörten Songs. In Deutschland und den USA nahmen die Abrufe um mehr als 1000% zu, in Frankreich weit über 2000%. Das US-Magazin Rolling Stone hatte Hardy 2023 als einzige Vertreterin Frankreichs in seine Liste der größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten aufgenommen. Sie war am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben. R.E.M. ist zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in Originalbesetzung aufgetreten. Bei einer Gala in New York standen sie zu viert auf der Bühne und spielten eine Akustikversion von Losing My Religion. Bei der Zeremonie für die Songwriters Hall of Fame wurden neben R.E.M. unter anderem auch die Country-Sängerin Hillary Lindsey und der R&B-Produzent Timbaland aufgenommen. R.E.M. gründeten sich 1980. Zu den größten Hits gehören neben Losing My Religion auch Shiny Happy People oder Everybody Hurts. Die Oper Leipzig arbeitet besonders nachhaltig und hat das jetzt als erstes deutsches Theater auch schriftlich. Das Haus ist mit der DIN ISO 20121 zertifiziert worden. Das ist eine internationale Norm für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement. Sie wurde ursprünglich für die Olympischen Spiele 2012 in London erarbeitet und für die kommenden Spiele in Paris weiterentwickelt. Aber auch Kulturbetriebe können sich daran orientieren. Darin ist definiert, was umweltfreundlich, sozial und nachhaltig ist. Die Oper Leipzig hat verschiedene Gewerke zusammengebracht, die sich damit befassen, wie eine Operninszenierung klimaneutral werden kann und versucht seit zwei Spielzeiten die entsprechenden Ziele umzusetzen. Unter dem Titel Blade Runner 2099 wird die erfolgreiche Science-Fiction-Saga als Streaming-Serie neu aufgelegt. US-Model und Schauspielerin Hunter Schaefer, bekannt unter anderem aus Die Tribute von Panem, soll nach Berichten von US-Branchenblättern eine Hauptrolle spielen. Auch Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh wird dabei sein. Einzelheiten zu den Figuren werden aber noch geheim gehalten. Der Kinoklassiker Blade Runner von 1982 von Regisseur Ridley Scott erzählt von einer apokalyptischen Welt in einer damals noch fernen Zukunft, im Jahr 2019.
Ein großer Fotograf, um den es jetzt geht, ein Mann, der einen so sanften Blick auf Menschen hatte, der Paris nach dem Krieg fotografiert hat und einfach grandiose, große, sehr humanistische Fotos geschaffen hat. Henri Cartier-Bresson, Mitbegründer der legendären Fotoagentur Magnum und ein Klassiker, wenn man so will. Sein Werk ist ziemlich bekannt, also da fragt man sich, was kann eine Ausstellung eigentlich noch Neues herausholen? In Hamburg zeigt das Bucerius Kunstforum, dass es geht, mit 240 Fotografien von Henri Cartier-Bresson einen neuen Blick zu schaffen. Und da werden ein paar Erwartungen vielleicht auch unterlaufen. Annette Schneider hat sich umgeschaut.
Am Anfang ist die Cartier-Bresson-Bilderwelt noch in Ordnung. Da hängen seine berühmten vom Surrealismus beeinflussten Momentaufnahmen, die um 1930 entstanden, als der 22-Jährige mit einer kleinen Handkamera durch Paris stromerte, um den entscheidenden Augenblick in perfekten Kompositionen einzufangen. Ein Mann springt mit Riesenschritt über eine Pfütze, ein Obdachloser liegt vor einer Wand mit Werbeplakaten, Schlachthausabfälle verwandeln sich in eine abstrakte Skulptur. Doch dann reiht sich in der chronologisch gehängten Ausstellung plötzlich eine engagierte Fotoreportage an die nächste. Mit dem Aufstieg des Faschismus in Europa und dem Beginn des Spanischen Bürgerkriegs hatte sich Cartier-Bresson wie so viele Künstler der kommunistischen Bewegung angeschlossen. Die Ausstellung zeigt jetzt zum ersten Mal umfassend, wie der Fotograf daraus eine politisch-humanistische Haltung entwickelte, die seine Arbeit für immer verändert hat. Zu verdanken ist diese Erkenntnis dem Fotokurator Ulrich Pohlmann.
Ich hatte ja die Gelegenheit, über 3 Monate in Paris in der Fondation Henri Cartier-Bresson zu arbeiten und in den Archiven zu stöbern. Habe dort auch Zehntausende von Originalfotografien durchgesehen. Und das Anliegen, das hat sich dann sehr schnell herausgeschält, war auch Henri Cartier-Bresson als einen politisch denkenden und agierenden Fotografen zu zeigen. Denn er ist so ein bisschen weichgespült worden in den letzten Jahrzehnten.
So war Cartier-Bresson im Spanischen Bürgerkrieg und drehte dort 3 Filme. Einer läuft in der Ausstellung. Er war, nachdem er aus deutscher Kriegsgefangenschaft fliehen konnte, in der Resistance und fotografierte. Er fotografierte im befreiten Deutschland, hielt den Alltag auf Kuba und in der UdSSR fest, in Neapel den Horror der Camorra und in Paris die Studentenunruhen von 1968. Vor den Augen des Besuchers verwandelt sich Cartier-Bresson von einem Vertreter unpolitischer Straßenfotografie in einen Chronisten des 20. Jahrhunderts. Wobei immer der Mensch im Mittelpunkt steht, sein Alltag, sein Leiden, seine Hoffnungen. So wie in der großen Serie, in der er 1948 den Sieg von Maos Volksarmee über die Kuomintang dokumentierte. Kurator Ulrich Pohlmann:
Er fotografiert es auf eine Art und Weise, die ich dialektisch bezeichnen würde, weil man sieht auf der einen Seite diese müden, abgekämpften Soldaten, auf der anderen Seite blickt man auch in Gesichter der Passanten, die die neuen Machthaber begrüßen, mit skeptischem Blick, aber auch mit Freude. Und diese ganze Skala an menschlichen Ausdrucksvokabular, das ist tatsächlich eine besondere Gabe, das in diesem entscheidenden Augenblick zu erfassen.
Cartier-Bresson arbeitete für alle großen internationalen Zeitschriften. Die augenöffnende Ausstellung zeigt an einigen Originalheften, welche Bilder die Redaktionen auswählten und wie willkürlich und oft entpolitisierend sie sie nutzten. Zum Beispiel werden einige Fotografien von picknickenden Menschen am Seineufer bis heute als Schnappschüsse entspannt französischer Lebensart rezipiert. Ulrich Pohlmann kann jetzt nachweisen, dass sie zu einer hochpolitischen Serie gehören, die 1936 entstand. Damals führte die linke Volksfrontregierung das Recht auf Urlaubsgeld für Arbeiterinnen und Arbeiter ein, die so erstmals Freizeit wirklich genießen konnten.
Diese linke Vergangenheit, das ist einfach zentral für das Verständnis seiner Arbeit. Und es ist leider eben im Laufe der Jahrzehnte immer mehr ins Hintertreffen geraten, dass Henri Cartier-Bresson wirklich politisch eine Haltung hatte.
Doch konnte der Mitbegründer der legendären Fotoagentur Magnum auch heiter und urkomisch sein. So reiste Cartier-Bresson 1937 im Auftrag nach London, wo er die Krönung von George VI. Fotografieren sollte. Er tat dies auf sehr spezielle Weise, so Ulrich Pohlmann.
Er interessiert sich überhaupt nicht für die Krönung selber, sondern er konzentriert sich eben auf die Passanten, die da zu Hunderttausenden an Straßenrändern warteten, und er fotografiert, wie die jetzt quasi das Ereignis betrachten.
Und das ist so schrill und schräg, wie es das wohl nur in England sein kann. Einige alte Frauen halten an Besenstiele gebundene Spiegel in die Luft, um einen Blick auf den Monarchen zu erhaschen. Und etliche Herren wurden von Bierkonsum und Warterei umgehauen und liegen schlafend am Straßenrand. So wie Henri Cartier-Bresson damals die Erwartungen seines Lesepublikums brach, so bricht die ungewöhnliche Ausstellung jetzt vehement mit der lange tradierten Vorstellung, Cartier-Bresson sei vor allem ein Fotograf ästhetischer, spontaner Momentaufnahmen gewesen. Sie rückt sein Werk in die richtige Balance und stellt klar, künftig kann niemand mehr Cartier-Bresson auf einen unpolitischen Künstler reduzieren.
Bis September im Bucerius Kunstforum in Hamburg ein neuer Blick auf Henri Cartier-Bresson. Der Papst war heute beim G7-Gipfel, hat es ja auch nicht so weit bis nach Süditalien. Und er hat den katholischen Präsidenten der USA getroffen, vielleicht haben Sie auch ein paar Witzchen gemacht, die nicht an die Öffentlichkeit sollten. Das Treffen jedenfalls fand hinter verschlossenen Türen statt bei G7. Vielleicht hat er ja auch ein paar Gags von führenden Comedians mitgebracht, die ihn kurz vorher besucht haben im Vatikan. Lisa Weiß war für uns dabei.
Es ist eine Szene, die man auch nicht so oft sieht. Whoopi Goldberg und Jimmy Fallon, weltberühmte Comedians, laufen durch den apostolischen Palast. Und sie sind nicht die einzigen. Rund 100 Komikerinnen und Komiker aus Mexiko, Spanien, Timor-Leste oder Kolumbien sind angereist für die Audienz mit dem Papst. Auch die Schweizer Komikerin Hazel Brugger hat gerade dem Papst die Hand geschüttelt. Sie ist nach der Audienz durstig, aber zufrieden.
Ganz ehrlich, ich hatte keine Erwartungen, dass es besonders lustig wird mit dem Papst. Aber ich fand, also es war echt nett. Die Rede war sehr wohlwollend, auch unserer Berufsgattung gegenüber.
Papst Franziskus sagte in seiner Rede, er selbst bete jeden Tag: Herr, gib mir Sinn für Humor. Das Talent der Künstlerinnen und Künstler sei ein wertvolles Geschenk. Es verbreite Frieden unter den Menschen, helfe, Schwierigkeiten zu überwinden und den alltäglichen Stress auszuhalten. Inmitten so vieler düsterer Nachrichten, inmitten so vieler sozialer und sogar persönlicher Notlagen, habt ihr die Kraft, Heiterkeit und ein Lächeln zu verbreiten. Ihr gehört zu den wenigen, die die Fähigkeit besitzen, mit sehr unterschiedlichen Menschen verschiedener Generationen und kultureller Hintergründe zu sprechen. Aus Deutschland ist zum Beispiel Komikerin Meltem Kaptan dabei. Sie habe gerade wegen ihres türkisch-muslimischen Hintergrunds keine Minute gezögert, die Einladung im katholischen Vatikan anzunehmen, sagt sie. Es gehe darum, Orte für Begegnungen zu schaffen.
Und wenn wir zusammenkommen, gemeinsam lachen können und über vielleicht Vorurteile auch lachen, dann brechen wir sie auch umso mehr. Und gerade in der jetzigen Zeit ist das unfassbar wichtig.
Man könne auch über Gott lachen, sagte Papst Franziskus. Das gehe, ohne die religiösen Gefühle der Gläubigen zu verletzen. Und Gott freue sich, wenn Menschen auf intelligente Weise zum Lachen gebracht werden. Humor beleidige nicht, erniedrige nicht, nagle die Menschen nicht auf ihre Fehler fest. Die Arbeit der anwesenden Komikerinnen und Komiker vollbringe ein Wunder. Ihr schafft es, die Menschen zum Lächeln zu bringen, auch wenn ihr euch mit Problemen, kleinen und großen Tatsachen der Geschichte befasst. Ihr prangert die Auswüchse der Macht an. Ihr gebt vergessenen Situationen eine Stimme. Ihr zeigt Missstände auf. Ihr weist auf unangemessenes Verhalten hin. Aber ohne Alarm und Panik, Angst oder Furcht zu verbreiten, wie es die meisten Kommunikationen tun. Ihr weckt den kritischen Sinn, indem ihr die Menschen zum Lachen und zum Lächeln bringt. Jetzt ist ja auch die katholische Kirche durchaus ein Ziel für humorvolle Kritik von Komikerinnen und Komikern. Während der Audienz blieb dafür allerdings offenbar nicht viel Zeit. Komiker Michael Mittermeier probierte es trotzdem und schenkte dem fußballbegeisterten Papst Franziskus ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Allerdings das Auswärtstrikot in strahlendem Pink. Eine Anspielung darauf, dass der Papst vor kurzem wegen einer abfälligen Bemerkung über Homosexuelle kritisiert worden war.
Hinten drauf stand Franziskus und die 10 von Maradona, weil er ist Argentinier. Und Maradona 10 ist auch gleich 10 Gebote. Und das war ja, ich wollte ja den Papst zum Lachen bringen. Und er hat gelacht. Also eben so, hier Franziskus 10 Maradona, er hat gelacht.
Also, ein paar Comedians haben es geschafft, den Papst zum Lachen zu bringen. Immerhin. Lisa Weiß war für uns dabei im Vatikan. Und Tobias Wenzel hat in die Feuilletons vom nächsten Tag geschaut, also vom 15. Juni.
Zum Ding der Woche erklärt, hat die Taz in der entsprechenden Rubrik nun die Deutschlandkarte zur Europawahl, eingefärbt mit den Farben der jeweils stärksten Parteien. Abgesehen von winzigen Flecken in Rot und Grün ist die ehemalige BRD schwarz eingefärbt, also von der CDU dominiert, die ehemalige DDR von der AfD. Die Taz spricht selbst von der Taz-Edition dieser Karte, denn die AfD ist nicht etwa blau, sondern braun dargestellt. Warum wählen Menschen mehrheitlich eine Partei, die voller Hass und Extremismus steckt, fragt die Taz entsprechend. Mauer weg und doch noch da, dürften viele Leser beim Betrachten der Karte denken und auf ermutigende Worte hoffen. Aber der neue Spiegel desillusioniert sie vollends. Wer auf eine Vollendung der deutschen Einheit wartet, im Sinne einer Verähnlichung von Ost und West, der wird noch lange warten müssen, schreibt der im Osten sozialisierte Soziologe Steffen Mau. Deutschland ist ungleich vereint und wird das auch bleiben. Ungleich vereint lautet der Titel von Maus neuem Buch, das am Montag erscheint. Deshalb kommt er auch in der Taz zu Wort. Die schematische, für den Populismus charakteristische Trennung zwischen dem authentischen Volk und den Eliten ist in Ostdeutschland eine verbreitete Interpretation der Welt, sagt Mau im Interview und macht dann doch ein wenig Hoffnung, indem er ein mögliches Gegenmittel gegen die Verankerung von Rechtsextremismus und Populismus im Osten, aber auch im Westen nennt. Die Einführung von Bürgerräten. Die Bürgerräte würden durch das Moment der politischen Mitwirkung den Vorwurf entkräften, die da oben würden ohnehin nur machen, was sie wollen, begründet der Soziologe seinen, wie er es selbst nennt, gedämpften Optimismus. Und warum nicht Bürgerräte als dritte Kammer einführen? In Ergänzung und unter Einbezug von Bundestag und Bundesrat, wo drängende Fragen wie die der Klimakrise verhandelt werden. Wem das noch nicht optimistisch genug ist, der schlage die Süddeutsche Zeitung auf. Einen besseren Zeitpunkt für die Europameisterschaft kann es kaum geben. Nicht trotz, sondern wegen der Spaltung und der schlechten Laune, setzt Tanja Rest auf den Fußball, ohne beim Schreiben des Artikels schon zu wissen, dass Deutschland im Auftaktspiel Schottland besiegt. Ein Turnier als Ablenkungsmaßnahme, Atempause, Stimmungsaufheller, als Gemeinschaftserlebnis über Länder-, Generations- und Verbitterungsgrenzen hinweg, ein Aphrodisiakum, das dafür besser geeignet wäre als der Fußball, hat bisher noch niemand erfunden. Keiner muss, aber alle dürfen es nehmen. Die Taz lädt zum Fußball-Bingo ein und sagt Sätze und Situationen voraus, die man während der EM in den Medien zu hören und lesen bekommt. Die kann man dann wie Zahlen beim Bingo-Spiel einkreisen. Etwa den Satz »Manuel Neuer ist zu alt« oder die beiden folgenden Situationen. Kamera auf Olaf Scholz beim Torjubel. Kameraschwenk auf einen Fan mit großem Busen. Kamera auf Olaf Scholz mit großem Busen, so könnte dagegen ein Kunstwerk heißen, das ein jüngeres Publikum anspricht. Genau das will die Art Basel, um auf die angebliche Schrumpfung des Kunstmarktes um 40% zu reagieren. Es sollen also neue, junge Kunden gewonnen werden, berichtet Jens Müller im Tagesspiegel. Die Art Basel sei im Gegensatz zu Documenta für ein wohlhabendes Publikum da und unpolitisch. Auf den Konflikt in Nahost werde zum Beispiel nicht verwiesen. Dramatischster Zwischenfall bislang, schreibt Müller, ein Kind, das Wolfgang Leibs akkurat um einen schwarzen Granitstein angeordnete weiße Reishäufchen in Unordnung gebracht hat. Die angestrebte Verjüngung hat eben auch ihre Tücken.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom 15. Juni. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.